Ja, vielen Dank. Guten Morgen und herzliches Willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Telefonkonferenz für das dritte Quartal 2017. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise vorab. Wir haben heute Morgen um 7 Uhr unsere Ergebnisse veröffentlicht. Die Präsentation sowie alle weiteren Unterlagen finden Sie auf unserer Webseite unter www.siemens.com/presse. Dort wird dann auch die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz im Anschluss zur Verfügung stehen. Ganz kurz zum Ablauf des heutigen Calls. Ich freue mich sehr, heute drei Vorstände der Siemens AG in diesem Call begrüßen zu dürfen. Unseren Vorstandsvorsitzenden, Herrn Joe Käser, unseren Finanzvorstand, Herrn Dr. Ralf Thomas, sowie Herrn Michael Senn, der seit April dieses Jahres Mitglied des Vorstands mit Zuständigkeit für die Einheiten Siemens Healthineers, Siemens Gamesa Renewable Energy sowie die Global Services der Siemens AG. Er wird Ihnen nach den ersten Monaten in seiner Rolle von seinen Eindrücken und seinen Plänen berichten. Herr Käser und Herr Dr. Thomas werden Ihnen jetzt gleich einen Überblick über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017 geben. Nach den Vorträgen stehen Ihnen die drei Herren für Ihre Fragen zur Verfügung. Herr Käser wird den Call um kurz vor 9 verlassen müssen, da er einen wichtigen Kundentermin hier im Hause wahrnehmen muss. Ich möchte Sie noch kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie auf der zweiten Seite unserer Quartalspräsentation finden. Und damit übergebe ich nun das Wort an unseren CEO, Herrn Käser.
Vielen Dank, liebe Frau Haller. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Pressecall zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017. Vielen Dank, dass Sie sich eingewählt haben, trotz der Sommerferien und der doch an sich noch sehr frühen Uhrzeit. Zusammen mit meinen Vorstandskollegen Ralf Thomas und Michael Senn werde ich mich auf das Wesentliche konzentrieren, damit wir zügig auch zu Ihren Fragen kommen können. Unser weltweites Team hat ein solides Quartal geliefert mit einem Umsatzwachstum von 8% und einer Zunahme des Gewinns nach Steuern von 7%. Unser Digital Enterprise Geschäft, also allem voran die, was man als Digital Factory Division kennt, hat sich in Wachstum und Ertrag teilweise deutlich von den Wettbewerbern abgesetzt und damit auch seine führende Marktposition eindrucksvoll ausgebaut. Wir sind voll auf Kurs mit unserer Vision 2020 und steuern auch in diesem Jahr auf ein weiteres operatives Rekordjahr zu. Besonders freuen wir uns über die Leistung der Teams in den Divisionen Digital Factory, der Building Technologies, der Gesundheitstechnik, aber auch der Mobility. Gerade letztere hat es in einem ungewöhnlichen Wettbewerbsumfeld ja nicht gerade leicht, behauptet sich aber beachtlich sowohl im Wachstum als auch in der Profitabilität. Auch mit dem Ausbau unserer digitalen Plattformen, Applikationen und Dienstleistungen kommen wir gut voran. Gerade hier sind Partnerschaften und Netzwerke wichtiger denn je. So können wir zum Beispiel für unser Betriebssystem, für das Internet der Dinge, unsere MindSphere, weitere Partner dazugewinnen. Die Zahl der MindSphere-Kunden liegt inzwischen im dreistelligen Bereich. Es gibt auch schon eine Vielzahl von Apps von Siemens und seinen Partnern, die auf MindSphere laufen. Und das Wachstum dort hält unvermindert und dynamisch an. Außerdem haben wir auf diesem Feld einige wichtige strategische Partnerschaften auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel mit der Volksrepublik China oder dem Königreich Saudi-Arabien. Ein weiterer Hintergrund war die Eröffnung unseres Digitalisierungshubs in Singapur. Einige von Ihnen waren ja auch bei der Pressekonferenz anwesend. Wir wollen damit Geschäftschancen nutzen, die sich in Asien zum Beispiel in den Megatrends Urbanisierung und Digitalisierung ergeben. Und im Falle von Singapur unterstützen wir auch mit Hilfe von MindSphere diesen Weg des Staatsstaates zu einer Smart Nation, das ja ein sehr ehrgeiziges nationales Projekt ist, das sich der Premierminister selbst auch persönlich kümmert. Eine weitere vielversprechende Partnerschaft hier für Marketing und Technologie haben wir mit dem FC Bayern vereinbart. Dabei geht es ebenfalls darum, digitale Lösungen zu entwickeln. Die MindSphere-Plattform soll auch hier bei dieser Kooperation eine Rolle spielen. Meine Damen und Herren, es ist aber auch nicht alles perfekt bei Siemens und das gilt auch für das dritte Quartal. Die Entwicklungen um rechtswidrig durch Dritte auf die Krim verbrachte mutmaßliche Siemens-Turbinen haben uns viel Zeit und Arbeit gekostet. Obwohl wir, soweit wir das heute erkennen können, rechtlich, faktisch und auch politisch alles Erdenkliche getan haben, um diesen Missbrauch auszuschließen bzw. zu verhindern, müssen wir uns dennoch fragen, was dies für die zukünftigen Geschäftsprozesse und natürlich Geschäftsbeziehungen bedeutet. Einerseits ist es nicht hinnehmbar, dass Verträge gebrochen und Vereinbarungen auf kriminelle Weise nicht eingehalten werden. Andererseits wäre es unverhältnismäßig, ein ganzes Land mit vielen treuen, zuverlässigen und führenden Kunden, wie etwa der Gazprom, Novatek, der Russischen Bahn und anderen, unter Generalverdacht zu stellen. Besonnenheit ist also gefragt und mit dieser Maßgabe werden wir auch die Zukunft hierbei gestalten. Kurzfristig haben wir konsequent durchgegriffen, um weiteren Schaden abzuwenden. Und wir schließen nicht aus, dass wir noch weitere Maßnahmen einleiten werden. Auch auf der unmittelbaren Geschäftsseite hat die Division Energy Management ihren beeindruckenden Sanierungskurs nicht in der Weise fortsetzen können, wie man das erwarten könnte. Und die neu formierte Siemens Gamesa Renewable Energy hatte einen fulminanten Start, allerdings etwas anders, als wir uns das vorgestellt haben. Die Divisionen Process Industries and Drives sowie Power and Gas kämpfen wie ihre Kunden und Wettbewerber auch mit sehr schwierigen Marktverhältnissen. Obwohl das Management beider Divisionen hart an der Umsetzung der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen arbeitet, ist heute schon absehbar, dass weitere Kostensenkungsmaßnahmen und Kapazitätsanpassungen notwendig sein werden, da diese Märkte dort strukturelle Herausforderungen haben. Kurz auf die Kennzahlen des dritten Quartals. Der Gewinn nach Steuern stieg um starke 7% auf 1,5 Milliarden Euro, trotz beachtlicher negativer M&A-Effekte im Zusammenhang mit Gamesa Mentor Graphics, die wir im Übrigen schon in Q2 angekündigt hatten. Das unverbesserte Ergebnis der Aktie liegt im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6% auf 1,74 Euro zu. Die Ergebnismarge des industriellen Geschäftes erreichte 10,4%. Wie eben schon gesagt, drücken die M&A-Effekte die Marge um 60 Basispunkte. Wenn Sie also so eine Art operative Marge sich vorstellen wollen, dann müsste man in etwa mit 11% kalkulieren. Das Umsatzwachstum setzte sich fort. Der Umsatz stieg um 8% durch die Zuwächse auch im M&A-Bereich in den meisten Geschäften an, besonders natürlich bei den Kurzzyklikern. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um diese Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte, wuchs der Umsatz um 3%. Aufgrund doch deutlich geringerer Großaufträge bei Power and Gas und natürlich auch bei Siemens Gamesa sank der Auftragseingang nominal um 6%, auf vergleichbarer Basis sogar um 9%. Für das vierte Quartal zeichnet sich allerdings wieder ein deutlicher, und ich betone deutlicher Anstieg bei Großprojekten ab. Und mit dem Gewinn der Offshore-Netzanbindung DolWin 6 in der deutschen Nordsee konnten wir ja bereits einen sehr großen Erfolg und im Übrigen auch einen großen Auftrag verzeichnen. Der Auftragsbestand für unser industrielles Geschäft blieb auf 117 Milliarden stabil und in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres generierten wir im industriellen Geschäft einen Free Cashflow von immerhin 4,6 Milliarden Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, das im gleichen Zeitraum bei etwa 3,5 Milliarden war. Wir legen immer wieder sehr großen Wert auf den Free Cashflow, weil das am Ende des Tages auch die Zahl ist, die die Qualität des Ergebnisses auch noch einmal nachhaltig hinterlegt. Und Sie wissen vielleicht ja aus anderen Berichterstattungen, dass oft doch deutlich zwischen Ergebnis und Cashflow die Lücken sich darstellen. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, kann ich deshalb sagen, Siemens bleibt auf Kurs für ein weiteres operatives Rekordjahr. Und damit übergebe ich an unseren Finanzvorstand Ralf Thomas, der über die Divisionen sprechen wird. Und dann wird unser Kollege Michael Senn Sie über die Neuigkeiten bei der Siemens Gesundheitstechnik informieren, wo wir, glaube ich, jetzt auch eine deutliche Vorstellung strukturierterweise haben, wie wir mit diesem so erfolgreichen Geschäft im Hause umgehen. Bitte, Ralf.
Ja, vielen Dank, Joe, und guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite. Joe Kaeser hat ja schon die wichtigsten Kennzahlen für das dritte Quartal vorgestellt. Ich möchte nun einen Blick auf unsere Divisionen werfen. Wie bereits anfangs erwähnt, sind wir mit der Entwicklung der Division Digital Factory sehr zufrieden. Mit einem Umsatzwachstum von 18% nominal bzw. 11% auf vergleichbarer Basis baute die Division ihre Position im Markt weiter aus. Unser Digital Enterprise ist das Maß der Dinge für Industrie 4.0. Das Wachstum des Softwaregeschäfts innerhalb der Digital Factory war auch ohne Mentor Graphics stark. Das Lizenzgeschäft legte dabei mit einem Wachstum von mehr als 20% deutlich über Markt zu. Die Integration von Mentor Graphics liegt voll im Plan und die Profitabilität von DF wurde getrieben vom hochmarschigen Geschäft der Kurzzykliker. Wie bereits angekündigt, beeinträchtigten Sonderkosten im Rahmen der Akquisition von Mentor Graphics das ausgewiesene Ergebnis. Die bei Softwarefirmen üblichen sogenannten Deferred Revenue Adjustments sowie Transaktions- und Integrationskosten belaufen sich auf insgesamt 77 Millionen Euro im dritten Quartal. Rechnet man diese sowie Aufwendungen für Personalrestrukturierung von 30 Millionen heraus, so erkennt man unschwer, dass Digital Factory eine herausragende unterliegende Ergebnismargenqualität von 20% erreicht hat. Die Aufwendungen für die Weiterentwicklung und den Rollout von MindSphere lagen am unteren Ende der von uns angekündigten Bandbreite. Der Effekt für die Ergebnismarge machte im abgelaufenen Quartal rund 100 Basispunkte aus. Wir erwarten, wie bereits angekündigt, dass auch in den kommenden Quartalen Aufwendungen für MindSphere in der Größenordnung von rund 100 bis 200 Basispunkten anfallen werden. Bei unserer Division Process Industries and Drives stieg nach einigen schwächeren Quartalen der Auftragseingang nun um 7% an. Haupttreiber war das China-Geschäft mit deutlichem Zuwachs. Leichtem Umsatzwachstum bei der Prozessautomatisierung standen stärkere Umsatzrückgänge anderer Geschäfte gegenüber. Wir erwarten, dass für die erforderliche Strukturanpassung weitere Kosten in den kommenden Quartalen anfallen werden. Unsere Division Building Technologies ist weiter auf Erfolgskurs. Der Auftragseingang nahm auf breiter Basis zu, vor allem aufgrund starker Nachfrage in Deutschland und in den USA, und die Ergebnismarge lag bei sehr guten 10,3%. Lassen Sie uns nun zur Mobility kommen. Der Auftragseingang der Division hat sich mit einem Anstieg von 111% auf vergleichbarer Basis sehr gut entwickelt. Dazu trugen alle Geschäfte und alle Berichtsregionen bei. Der Umsatz stieg ebenfalls auf breiter Basis und die Profitabilität liegt mit 8,7% weit vor unseren Wettbewerbern. Die Division treibt überdies die Digitalisierung der Mobilität weiter voran, auch durch gezielte Akquisitionen. Jüngstes Beispiel ist die Übernahme von Hakon, über die wir im letzten Quartal berichtet hatten und die im dritten Quartal nun abgeschlossen werden konnte. Damit ergänzt Mobility ihr Portfolio um eine Fahrplansoftware, die bereits heute schon mehr als 100 Verkehrsanbieter in 25 Ländern nutzen. Auch im dritten Quartal konnte Mobility mehrere wichtige Aufträge gewinnen. Besonders erfreulich ist der erste Großauftrag für unsere Mireo-Züge. Ab 2020 betreibt die DB Regio die S-Bahn Rhein-Neckar. Sie hat Mireo-Züge für über 250 Millionen Euro bei uns bestellt. Die Fertigung soll noch in diesem Jahr beginnen. Ebenso erfreulich Sound Transit, der Verkehrsanbieter in der Region Seattle in den USA, hat bei uns weitere 30 Stadtbahnen bestellt. Mit diesem Auftrag wächst die Anzahl der Siemens-Züge in der Region auf insgesamt 152. Ein Anschlussauftrag ist zudem auch immer ein klares Zeichen für hohe Kundenzufriedenheit. Wie schon erwähnt, verzeichnete die Division Power & Gas einen starken Rückgang beim Auftragseingang. In schrumpfenden Märkten sank bei PG der Umsatz in allen Berichtsregionen. Das betrifft besonders das Geschäft mit großen Gasturbinen und Kompressoren. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten extrem hart daran, die Leistungseffizienz der gesamten PG-Produktpalette zu erhöhen und die Lebenszykluskosten zu reduzieren, was für unsere Kunden entscheidend ist. Dazu gehören auch die strukturelle Anpassung der Kapazitäten sowie die Gestaltung neuer Geschäftsmodelle. Ein gutes Beispiel für Investitionen in die Zukunft ist unsere Gasturbine der HL-Klasse, basierend auf der bewährten H-Klasse. Wir werden ihren Wirkungsgrad, also das Verhältnis von eingesetztem Brennstoff zu erzeugtem Strom, zunächst auf jenseits der 63% erhöhen, um ihn mittelfristig auf 65% zu steigern. Daran arbeiten wir unter realen Bedingungen mit dem amerikanischen Energieversorger Duke Energy. Wir testen und validieren vor Ort beim Kunden unsere HL-Klasse. Diese Gasturbinen werden um 25% effizienter sein als die bisher dort genutzten Turbinen. Für das vierte Quartal erwarten wir für PG einen Umsatz deutlich unter Vorjahresniveau mit entsprechend negativer Auswirkung auf die Ergebnismarge. Wie Joe Kaeser schon eingangs erwähnt hat, sind wir von der Margenentwicklung bei der Division Energy Management enttäuscht, obwohl EM den Umsatz in fast allen Geschäften steigern konnte. Diese Entwicklung lag vor allem an einer weniger günstigen Zusammensetzung der Geschäfte, dem sogenannten Business Mix. Im laufenden Quartal, also nach dem 30. Juni, erhielten wir von unserem Schlüsselkunden Tenet den Auftrag über den Bau einer weiteren Netzanbindung auf hoher See. Dabei liefern wir die komplette Technik zur Gleichstromübertragung für die Netzanbindung des Offshore-Windparks Dolwin 6 in der deutschen Nordsee. Der Auftragswert für Siemens liegt im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und wird im vierten Quartal gebucht werden. Erstmals sind die Finanzdaten der Siemens Gamesa Renewable Energy in den Siemens-Zahlen konsolidiert. Siemens Gamesa hat, wie Sie wissen, vergangenen Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt und entsprechend kommentiert. Michael Senn wird gleich auf das Windgeschäft und den Stand der Integration bei Siemens Gamesa näher eingehen und auch auf die Healthineers. Deshalb hierzu nur kurz. Im dritten Quartal lieferten die Healthineers eine starke Leistung ab. Der Auftragseingang stieg moderat, vor allem durch das Geschäft mit den diagnostischen Bildgebungen. Dort bei Advanced Therapies und in nahezu allen Geschäften legte der Umsatz zu. Die Ergebnismarge lag bei stolzen 17,2%. Und last but not least, Financial Services hat auch in diesem Quartal wieder mit einer starken Teamleistung eine exzellente Performance gezeigt und ein Ergebnis vor Steuern von 161 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit übergebe ich an meinen Vorstandskollegen Michael Senn. Michael, bitte.
Ja, vielen Dank, Ralf. Meine Damen und Herren, auch ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen in den Dialog zu treten. Die sprichwörtlichen 100 Tage sind um, seit ich zu Siemens zurückgekehrt bin. Und damit ist es Zeit für eine erste Bilanz. Meine 2 Jahre außerhalb waren gut investiert. Ich durfte Siemens aus der Perspektive des Kunden und Partners kennenlernen. Eine, wie ich meine, hervorragende Perspektive. Zurück zu Siemens. Es ist für Siemens und für mich persönlich eine ungeheuer spannende Zeit, eine Zeit großer Veränderung. Ich berichte heute primär über Siemens Healthineers und auch Siemens Gamesa Renewable Energy. Beides Geschäfte in Branchen, die einen substanziellen Wandel erfahren. Die Global Services liegen ebenfalls in meiner Verantwortung. Hierzu gehören unter anderem der Einkauf und die IT bei Siemens. Die IT ist beispielsweise ein Schlüsselbereich für die digitale Transformation innerhalb des Unternehmens und für die organisatorische Flexibilität unseres Hauses. Aber nun zu den Healthineers. Mit einer klaren strategischen Ausrichtung und einem stringenten Umsetzungsplan werden wir Siemens Healthineers im ersten Halbjahr 2018 in Form eines Initial Public Offerings an die Börse bringen. Der Zeitplan steht, die Schritte sind definiert. Wir haben eine auf Wachstumsfelder ausgerichtete nachhaltige Strategie, um auch mittelfristig eine marktführende Position zu sichern. Wir nennen diese Strategie Healthineer Strategy 2025. Und natürlich weiß ich, dass manche von Ihnen sich fragen, warum diese Entscheidung so lange auf sich warten ließ. Nun, der Grund liegt darin, dass alle für ein solches Vorhaben wesentlichen Themen nunmehr den erforderlichen Reifegrad aufweisen und sich optimal wie Puzzleteile ineinander fügen. Es geht um stimmiges Timing. In den nächsten Quartalen werden aus nahezu allen Geschäftsfeldern neue, innovative und zum Teil bahnbrechende Produkt- und Plattformgenerationen im Markt an Zugkraft gewinnen. Nehmen Sie Atellica Solution, unsere hochflexible Labordiagnostikplattform, die in den kommenden Monaten auf den Markt kommen wird. Die Plattform ist schneller, flexibler und hat die höchste Produktivität pro Quadratmeter in der Branche. Mit Atellica Solution wird das Plattformportfolio im Labordiagnostikbereich endlich konsolidiert. Ich habe darüber hinaus in den vergangenen 4 Monaten zahlreiche und intensive Gespräche geführt mit Kunden, anderen Unternehmen, Vordenkern im Gesundheitswesen und vor allem mit Bernd Montag und dem Managementteam. Zusammen haben wir die strategische Ausrichtung von Healthineers auch als Basis für die Equity Story weitergefasst. Wir haben klare Wachstumsfelder als Antwort auf den Wandel in unserer Industrie definiert. Mit unserer Healthineers Strategy 2025 blicken wir über die inkrementelle Weiterentwicklung des Bestandsgeschäftes hinaus und adressieren den Paradigmenwechsel in der Gesundheitsbranche. Die 3 Schritte sind wie folgt. In den kommenden Jahren geht es um die weitere Stärkung des Kerngeschäftes. Wir bauen auf einer weltweit führenden Position in der Bildgebung auf und schaffen die Grundlagen für höheres Wachstum auch im Labordiagnostikgeschäft, Stichwort Atellica Solutions. In der Ausbauphase liegt der Fokus auf angrenzende Wachstumsmärkte. Dahin fließen gezielt Investitionen, beispielsweise die verstärkte Integration von Bildgebung in Therapieanwendungen. Im Weiteren wollen wir neues Wachstum generieren und die Marktführerschaft 2025 und darüber hinaus sichern. Denn der Gesundheitsmarkt ist ein sehr attraktiver, aber auch ein sehr dynamischer Markt mit zum Teil disruptiven Entwicklungen. Wir erleben die Verschiebung von evidenzbasierter zu algorithmusbasierter Diagnose und Behandlung. Daten ebenso wie Erkenntnisse, die künstliche Intelligenz liefert, werden zur Quelle der Wertschöpfung. Darüber hinaus, jeder wird zukünftig sein eigener Arzt, was bedeutet, Smartphones und andere digitale Geräte sammeln und verarbeiten Gesundheitsdaten und ermöglichen es den Nutzern, selbst und direkt gesundheitsrelevante Entscheidungen zu treffen. Mit der Healthineers Strategy 2025 geht es um die Gestaltung dieses Paradigmenwechsels. Deshalb konzentrieren wir uns ganz konkret auf 5 Zukunftsfelder. Digital Data and AI, der Ausbau einer Datenplattform wie Teamplay und des dazugehörigen anbieterunabhängigen Ökosystems, aber auch die weitere Investition in Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Precision Medicine, die Nutzung unserer einzigartigen Stellung in vivo und in vitro Markt, um sogenannte Omics-Daten und Wissen zu bündeln und diese klinisch nutzbar zu machen. Therapy of Tomorrow. Die Daten und die künstliche Intelligenz können die Integration bestehender und innovativer Technologie in der Therapie auch weiter aufrüsten, von non-invasiv bis hochinvasiv. Patient Journey Steward. Die Koordination und Optimierung des sogenannten Patientenpfades mit dem Patienten und dessen Gesundheitsdaten im Mittelpunkt. Und schließlich als Basis Technology-Enabled Services, die Entwicklung und das Angebot von technischen, betrieblichen bis hin zu klinischen Dienstleistungen, die dank Technologien von Siemens Healthineers effektiver und effizienter erbracht werden können. Unser Weg an die Börse ist klar. Ich fasse zusammen. Wir haben ein klares Zukunftsbild mit definierten Wachstumsfeldern. Wir gehen an die Börse, weil wir damit die nötigen Mittel für Wachstum und Akquisition zur Verfügung stellen können. Wir haben klar definierte und transparente Meilensteine für einen IPO in der ersten Jahreshälfte 2018, natürlich abhängig von der Marktsituation. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Medizintechnik haben immer wieder, und das weiß ich sehr genau, ihre Leistung und ihr Engagement unter Beweis gestellt. Und ich bin überzeugt, dass diese großartige Mannschaft auch in Zukunft dieses Geschäft voranbringt. Meine Damen und Herren, ein weiteres Zukunftsgeschäft sind die erneuerbaren Energien. Ich möchte Ihnen berichten, wie wir bei der Integration von Siemens Gamesa vorankommen. Eines jedoch vorweg, Siemens Gamesa hat vergangene Woche die Zahlen vorgelegt. Keine Frage, das Unternehmen blieb im abgelaufenen Quartal deutlich unter seinen Möglichkeiten. Wir sind mit einer solchen Entwicklung nicht zufrieden und können damit auch nicht zufrieden sein. Die Erwartung des Hauptaktionärs Siemens an das Management ist klar. Wir erwarten eine führende Wettbewerbsposition im Markt sowie auch eine nachhaltige Wertsteigerung unserer Beteiligung. Siemens Gamesa hat das Potenzial, ein starker Spieler in einem wachsenden Zukunftsmarkt zu sein. Das Portfolio, die technologische Stärke, die globale Aufstellung und Finanzkraft differenzieren Siemens Gamesa von Wettbewerb. Wir nennen das Scale to Win. Selbstverständlich erwarten wir, und das sieht im Übrigen das Management genauso, dass dieses Potenzial ausgeschöpft wird. Ich kenne diesen Markt von beiden Perspektiven, aus der Sicht des Stromversorgers und nunmehr aus der Sicht des Technologielieferanten. Und ich kann Ihnen sagen, dass es auf diesem Markt um drei Dinge geht. Erstens Kosten, zweitens Kosten und drittens Kosten. Genauer die Kosten pro Megawattstunde Strom. Es wird darum gehen, wer die Stromgestehungskosten, die sogenannten Levelized Cost of Electricity, am effizientesten, nennenswert und schneller als bisher senken kann, beispielsweise durch eine erhöhte Innovationsgeschwindigkeit. Das ist die Folge der veränderten Marktdesigns. Auktionen verdrängen auf Jahre garantierte Einspeisetarife und das mit zunehmendem Tempo. Diese Entwicklung lässt sich exemplarisch bei den niederländischen Offshore-Windprojekten Borssel aufzeigen. Dong erhielt bei einer Auktion den Zuschlag mit einem Gebot deutlich unter der Marke von 100 Euro pro Megawattstunde. Diese Marke wurde damit erstmals unterboten. Vor wenigen Wochen vergab Dong Energy an Siemens Gamesa einen Auftrag für Borssel 1 und 2, was mich persönlich sehr freut. Hier handelt es sich um 750 Megawatt. Das zeigt, der Kunde hat Vertrauen in unsere Technologie, unser Projektmanagement und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Der Kurs ist also klar, jetzt geht es um die Umsetzung. Das neue Führungsteam um Markus Tacke steht nun. Wettbewerbsfähigkeit bedeutet vor allem auch Kundennähe. Hier gilt es, die gemeinsamen Stärken der Organisation zu nutzen. Bei der Integration der beiden Unternehmen liegt der Fokus auf einer zügigen Realisierung der Synergien. Insofern ist es konsequent, dass das Ziel nur schneller erreicht werden soll, nämlich nach 3 anstatt nach 4 Jahren. Das Portfolio wird zusammengeführt und weiter geschärft. Wo nötig, beinhaltet das auch Restrukturierungen. Wir werden Siemens Gamesa nicht nur beobachten, sondern aktiv begleiten. Und damit zurück zu dir, Ralf.
Vielen Dank, Michael. Als wir im Mai 2014 unser Strategieprogramm Vision 2020 vorstellten, haben wir betont, dass wir unser Windenergiegeschäft ausbauen wollen. Genau das machen wir jetzt. Zu dem Zeitpunkt haben wir auch angekündigt, unser Medizintechnikgeschäft in die Eigenständigkeit zu führen, als separate Unternehmenseinheit innerhalb von Siemens. Nun gehen wir mit dem IPO den nächsten Schritt. Wir setzen also die Vision 2020 konsequent und Schritt um Schritt um. Wir halten Wort. Das gilt auch für unseren Ausblick. Wir bestätigen unsere mit den Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2017 veröffentlichten Erwartungen für das Geschäftsjahr 2017. Wir erwarten weiterhin ein geringes Wachstum der Umsatzerlöse, bereinigt um Währungs-, Umrechnungs- und Portfolioeffekte und gehen davon aus, mit einem über den Umsatzerlösen liegenden Auftragseingang ein Book-to-Bill-Verhältnis von über 1 zu erreichen. Für unser industrielles Geschäft rechnen wir mit einer Ergebnismarge von 11-12% und erwarten, dass unverbesserte Ergebnisse je Aktie für den Gewinn nach Steuern innerhalb einer Bandbreite von 7,20 € bis 7,70 €. Wir sind fest davon überzeugt, 2017 werden wir eines der stärksten Geschäftsjahre unseres Hauses erreichen. Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsverkäufen sogar das Beste. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns nun auf Ihre Fragen und damit zurück zu Clarissa Haller.
Ja, vielen Dank, meine Herren, für den Überblick über das Quartal. Wir starten jetzt mit der Frage- und Antwortrunde. Herr Käser, Herr Dr. Thomas und Herr Senn freuen sich auf Ihre Fragen. Nachdem Herr Käser, wie eingangs erwähnt, um ca. 10 vor 9 den Call verlassen muss, würde ich vorschlagen, dass wir mit Ihren Fragen an ihn beginnen. Noch ein weiterer Hinweis, wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen bitte auf Englisch. Wir werden sie auch auf Englisch beantworten. In dem deutschen Call wird entsprechend eine Übersetzung erfolgen. Ich gebe jetzt zurück an den Operator, der Ihnen kurz erklärt, wie Sie Ihre Fragen stellen können.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wir bitten nun um die erste Frage. Und wir nehmen die erste Frage von Rüdiger Köhn, FAZ.
Guten Morgen. Zunächst zum Thema Russland. Können Sie sagen, wie sich dort das Geschäft entwickelt? Was haben Sie bisher dort an Umsatz erzielt? Und kann man davon ausgehen, dass das Geschäft in Russland zum Erliegen kommt oder florieren die Wartungsverträge noch, dass sie also reichlich Geschäft bringen? Herr Käser, mit dem Hinweis auf diesen Generalverdacht, müssen Sie sich nicht da Gedanken drüber machen, dass Sie jetzt vielleicht doch zunächst angekündigten konsequenten Handeln ein bisschen nachlassen und eben vor allen Dingen gegenüber Staatsunternehmen dann doch einen weicheren Kurs fahren? Thema Türkei ganz kurz. Wie ist die Entwicklung dort? Es ist ja teilweise sehr problematisch. Es wird davon gesprochen, Unternehmen werden gezwungen, Leute zu entlassen, die dem Regime Erdogan nicht ganz gewogen sind. Hat es solche Entwicklungen und Einflussnahmen bei Ihnen gegeben und wie ist die Lage in der Türkei? Und abschließend eine qualitative Bewertung zum Quartal 3. Sehen Sie Anzeichen für eine Ermüdung, so auch der Wettbewerb ja im Moment nicht immer besonders gute Zahlen liefert? Wird die Luft jetzt dünner?
Ja, vielen Dank, Herr Köhn. Guten Morgen. Also Russland gibt es keinen Grund, von dem abzuweichen, was wir an Maßnahmen beschlossen haben. Wir werden also das sehr konsequent einhalten. Natürlich werden wir den Generalverdacht jetzt nicht auf alle nehmen, aber wir werden sehr behutsam damit umgehen, was wir machen und wie wir das tun. Sie haben ja vielleicht die Sofortmaßnahmen gehört. Zum Beispiel sollten wir nochmal Turbinen liefern, elementare Bestandteile so lange zurückhalten, bis wir ganz genau wissen, auf welchem Standort und auf welchem Sockel diese Turbinen montiert werden. Das ist nur ein Beispiel aus einigen heraus. Im Übrigen sind wir mit unserem Team immer noch dabei, wirklich das aufzuarbeiten, um der Sache vollständig auf den Grund zu gehen, um davon auch zu lernen. Der Umsatz, glaube ich, kommt gleich. Herr Thomas schreibt mir gerade hin, 1,3 Milliarden waren es mal. Wir gehen davon aus, dass wir 100, 200 Millionen jetzt verlieren, dadurch, dass wir eben hier eine klare Haltung beziehen. Die Türkei, ich meine, es ist ja immer so, wenn man mit der politischen Herausforderungen als Privatunternehmen konfrontiert ist, muss man natürlich immer sehen, wie man damit umgeht. Das ist eine schwierige Situation. In allererster Linie konzentrieren wir uns natürlich immer auf unsere Kunden in diesen Ländern, welche Geschäftsmodelle sie haben, wie die Kundenbeziehung ist und wie man gemeinsam arbeiten kann, damit die Werte gesteigert werden in einem schwierigen Umfeld. Wir kennen natürlich auch diese Listen, die da veröffentlicht worden sind. Das ist eine eigenartige Weise, mit einer offenen Weltgesellschaft umzugehen. Da gibt es gar keine Frage. Und wir werden auch dort sowohl ethisch, moralische wie auch wirtschaftliche Interessen versuchen zu integrieren. Das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, hier mit Besonnenheit und einem klaren Verstand an die Dinge heranzugehen. Die qualitative Beurteilung des dritten Quartales, natürlich wird die Luft dünner, aber es wird insbesondere deshalb dünner, weil wir in neuen Höhenregionen unterwegs sind. Darauf ist ja fast der vierte Jahrestag, fast ganz genau, meiner Ernennung. Und wenn Sie sich vielleicht nochmal, das ist schon ziemlich lange her, aber die Zahlen ausgraben, die seinerzeit vor 4 Jahren zum Q3 veröffentlicht worden sind, was Siemens anging, dann meine ich, hat es seitdem an Dynamik ziemlich zugenommen. Aber wir merken auch, dass die Kurzzykliker natürlich fulminant unterwegs sind. Das wird nicht immer so weitergehen. Wir sehen, dass es strukturelle Veränderungen gibt im Bereich der großen Turbinen. Das Gute daran ist, wir haben das antizipiert, schon in Division 2020. Das weniger Gute daran ist, dass wir die Dinge natürlich auch umsetzen müssen. Es hat begonnen mit der, und das betone ich noch einmal, davon bin ich überzeugt, mit der Stärkung der erneuerbaren Energiegeschäfte durch den Zusammenschluss, dass der jetzt etwas holprig beginnt, darf auch nicht sonderlich überraschen. Es sind zwei große Firmen, die sich finden müssen, die gleichzeitig auch noch eine ganze Reihe regulatorischer Veränderungen, denken Sie an den indischen Markt und den amerikanischen Markt, noch hinnehmen müssen. Aber langfristig ist das nach wie vor der richtige Weg. Es führt natürlich dazu, dass die großen Turbinen rückläufig sind und dass wir dort strukturelle Veränderungen haben. Die Gesundheitstechnik ist ein sehr, sehr guter Markt, den wir ausbauen werden. Er korreliert im Wachstum mit der Anzahl der Menschen, auch mit der Demografie. Also insgesamt sind die Chancen gleich. Es ist nur schwieriger geworden, sie zu nutzen. Der Wettbewerb ist intensiver geworden, das merken wir natürlich. Aber wir sind ziemlich gut unterwegs. Und ich möchte Ihnen zwei Dinge nennen, was über das Quartal hinausgeht, warum ich so zuversichtlich nach vorne blicke, was Siemens angeht. Im Wesentlichen gibt es zwei Elemente, die zeitlos sind. Das ist die Zufriedenheit der Kunden und das sind die Leistungsfähigkeit und die Motivation der Mitarbeiter. Und so ist es eigentlich nicht sonderlich verwunderlich, dass wir diese beiden Elemente ja auch in den sieben Elementen der Vision 2020 aufgenommen haben. Wir hatten jetzt kürzlich die neuen Zahlen bekommen der Kundenzufriedenheit. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten in der Vision 2020 uns vorgenommen, die Kundenzufriedenheit um 20% zu steigern von 2013 auf 2020. Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass wir mittlerweile 55% Steigerung der Kundenzufriedenheit haben. Also wissen Sie, wer zufriedene Kunden hat und immer mehr davon, kann, glaube ich, auch ganz positiv in die Zukunft gucken. Das zweite Element sind die Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist ja auch eine ganz wichtige Größe. Und da gab es ja auch in Zeiten starker Veränderungen gewisse Unsicherheiten. Das ist auch nicht sonderlich überraschend. Wir haben die Mitarbeiter zum Beispiel gefragt, wie gut arbeitest du denn eigentlich in deinem Team zusammen? Es haben 220.000 Mitarbeiter geantwortet von 280.000 Befragten. 220.000, das ist, glaube ich, einmalig. Und fast 90% davon haben gesagt, ich arbeite sehr gut damit zusammen. Wir haben gefragt, fühlst du dich denn in deiner Arbeit so, dass dir das Unternehmen vertraut? 89% davon haben gesagt, jawohl, in meinem Job, I do feel trusted. Also ich fühle, dass man mir vertraut. Wir haben gefragt, weißt du denn eigentlich, was in deinem Job verlangt wird? Und 89% haben gesagt, ich weiß ganz genau, was in meiner Arbeit von mir verlangt wird. I know how to do my job. Und dann haben wir noch gefragt, weißt du denn eigentlich, wie deine Aufgabe in das große Ganze von Siemens passt, damit Siemens erfolgreich ist? 88% der Befragten, wie gesagt von immerhin 220.000, haben gesagt, ich weiß ganz genau, was meine Rolle ist, in diesem Unternehmen den guten Job zu tun. Und wissen Sie, wenn Sie diese Zahlen sehen, natürlich gibt es auch anderes Feedback, das nicht so gut ist, wie zum Beispiel die Company-Zusammenarbeit zwischen den Divisionen. Aber wenn Sie mit solchen Zahlen natürlich auch arbeiten können, dann, glaube ich, kann man trotz etwas dünnerer Luft ziemlich zuversichtlich in die Zukunft schauen. Denken Sie auch an Divisionen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Die Gebäudetechnik ist ja oft so etwas gewesen, zum Leben zu wenig, zum Aufgeben zu viel sozusagen. Mittlerweile ist es eines der am stärksten wachsenden Geschäfte, die mittlerweile mit etwa 10% Profitabilität sich hervorragend entwickelt haben. Diese Divisionen profitieren jetzt natürlich von der Digitalisierung und von dem, was sie aus der digitalen Enterprise anderer Divisionen auch ziehen können. Also wenn ich das, war es ein bisschen lang, aber ich glaube, das muss man auch im Gesamtzusammenhang einordnen. Wenn man das alles sieht, da kann man ziemlich zuversichtlich in die Zukunft gucken, dass der Auftragseingang in Q3 nicht sonderlich erfreulich ist. Wenn man die Zahl an sich betrachtet, dann muss man das natürlich so sehen. Es gibt aber zwei Dinge dazu. Einmal ist das sogenannte Breitengeschäft, also Aufträge kleiner 50 Millionen, zweistellig gewachsen, ich glaube 14%.
Nominal, ja.
14% nominal. Das ist ja das Geschäft in der Breite. Und wir wissen, dass das Q4, was die größeren Aufträge angeht, einen wahrscheinlich beachtlichen Aufholeffekt auch bringen wird. Einige davon kennen wir schon. Insoweit blicken wir eigentlich relativ zuversichtlich, trotz etwas schwieriger werdender Umfeldbedingungen, auch in die Zukunft.
Die nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Michael Flämig mit der Börsenzeitung.
Ja, guten Tag, Michael Flämig. Ich habe drei Fragen an Herrn Senn, Herrn Thomas und Herrn Käser. Aus Zeitgründen beschränke ich mich jetzt vorerst auf die Frage an Herrn Käser. Herr Käser, der Aufsichtsrat hat Ihren Vertrag erneuert. Der läuft jetzt bis 2021. Welches ist denn Ihre Vision für 2021? Klar, Vision 2020 muss abgearbeitet werden, aber in welcher Struktur sehen Sie den Konzern 2021? Wo wollen Sie ihn hinbringen? Ist es ein integrierter Konzern? Ist es ein Zusammenschluss börsennotierter Unternehmen? Gibt es ein Mittelding? Und wie sieht es dann aus? Danke.
Ja, herzlichen Dank, Herr Flämig.
Sie lachen, Herr Käser.
Die Königsfrage. Machen wir es vielleicht so. Also es wird weder eine Tauschbörse sein. Ich fand den Begriff eigentlich ganz gut, wie vieles. Das wird es nicht sein. Es wird ein Unternehmen sein, das aus Elementen besteht, die zueinander das Optimum bringen. Ich hatte das verschiedentlich schon als Flottenverbund, nicht Verband, sondern Flottenverbund bezeichnet. Darauf gab es dann bestimmte Reaktionen aus bestimmten Lagern. Aber was wir eigentlich bauen müssen, ist ein Unternehmen, das von der Stärke der Marke profitieren kann, die alle Türen öffnet. Ein Unternehmen, das aber in seinen Geschäften so fokussiert ist, dass es mit den Spezialisten der Branche mithalten kann, im Marktauftritt, in der Innovation, in der Fokussierung auf Kunden und Geschäfte. Und wir müssen ein Unternehmen bauen, das nicht mit Hunderttausenden von Rundschreiben für alle gleich agiert, sondern spezifisch und flexibel auf diese Besonderheiten eingeht. Und diesen Dreieck muss sich dann das Unternehmen, weiß ich jetzt nicht, ob 2021 eine gute Zahl ist, aber sein Unternehmen 2025 vielleicht bewegen. So in etwa ist die Denkrichtung. Ich glaube, dass wir das am besten jetzt so machen, dass wir überlegen, was ist denn eigentlich nach Vision 2020? Das merkt man ja, wenn man die Dinge anschaut. Wir kommen ja in fast allen Elementen eigentlich besser voran als ursprünglich gedacht. Insoweit muss man sich überlegen, wie man das dann auch nach vorne entwickelt. Aber jetzt machen wir erstmal Q3 und das Geschäftsjahr fertig. Und ich wäre relativ enttäuscht, wenn uns dann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe von 2018 nicht etwas einfallen würde, um Ihre Frage etwas präziser zu beantworten, als ich das jetzt gemacht habe. Die anderen Fragen kommen sicherlich dann nachher an die Kollegen, die ja noch etwas mehr Möglichkeiten haben.
Genau, danke, Herr Käser.
Vielen Dank. Und die nächste Frage, die kommt von Alex Höppner vom Handelsblatt.
Guten Morgen, Herr Käser. Ich hätte auch zwei Fragen. Zum einen zur Vertragsverlängerung. Ist das für Sie ein Grund zu feiern oder sagen Sie sich eher, einer muss es ja machen, hänge ich noch ein bisschen dran? Wie war heute Ihre Stimmung? Und die zweite Frage in Richtung Flottenverband auch. Wie geht es denn jetzt mit Bombardier weiter? Ist es der größte Brocken, der sozusagen in den nächsten drei Jahren, die Sie verlängern oder in den dreieinhalb, die jetzt noch kommen, noch zu bewältigen haben? Danke.
Also zunächst einmal darf ich den Operator korrigieren. Es ist nicht Alex, sondern meines Wissens Axel Höppner. Es sei denn, Sie haben sich zu Ihrem Geburtstag jetzt umbenannt. Das soll es ja manchmal geben. Im Vornamen, also insoweit herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Als feiern Sie erstmal und wenn wir dann Grund zum Feiern bei Siemens haben, dann nehmen wir da auch alle mit. Also die Stimmung ist im Team ist gut, weil wir nicht deshalb, weil jetzt ich verlängert habe oder der Aufsichtsrat das für richtig fand, sondern weil wir eigentlich ziemlich gut wissen, was zu tun ist, weil wir als Team zusammenwachsen und weil wir eigentlich, glaube ich, gut verstanden haben, dass es am Ende des Tages auf die Mitarbeiter und die Kunden ankommt, auf den Impact, also auf das Ergebnis, das wir produzieren und nicht auf das Bemühen, das wir tagtäglich an den Tag legen und mit diesen Maximen nach vorne gehen. Was ist gut für den Kunden? Wie schaffen es die Mitarbeiter zu motivieren, ihnen den Zweck für ihr Handeln zu geben? Dann werden wir auch nach vorne hin die nächste Generation bei Siemens gemeinsam gut gestalten können. Und deshalb glaube ich, ist die Stimmung nicht nur bei den Mitarbeitern gut, das haben wir ja im Feedback gesehen, auch in der Beteiligung vor allem, sondern auch insgesamt im Management-Team. Und damit will ich es jetzt mal belassen. Ja, diese Bombardier-Geschichte, ich meine, wir haben es auch gelesen, aber was soll man jetzt dazu sagen? Wir würden uns jetzt gerne auf Ergebnisse konzentrieren. Ich hatte ja, wenn Sie die Rede verfolgt haben, gesagt, dass die Mobility sich in einem interessanten Marktumfeld hervorragend bewährt, sowohl im Wachstum als auch in der Ertragsqualität. Wir sind mit Abstand der Margenführer dadurch, dass wir am stärksten vertikal integriert sind, also mit Signaling, mit der Elektrifizierung, der Automatisierung, aber natürlich auch der Wägen selbst, so ein Rolling Stock. Einmal zum Zweiten ist, wir haben einen Markt, wo die Nummer 1 der Welt mit der Nummer 2 der Welt fusioniert hat und keiner hat sozusagen gemerkt, weder in Brüssel noch sonst bei diesen Wettbewerbsbehörden, die sonst ja typischerweise immer sehr, sehr detailorientiert sind. Und jetzt gibt es eine Reihe von Unternehmen, die eben alle sich überlegen müssen, was das bedeutet im Markt. Und natürlich wird man eine starke Nummer 2 bauen müssen. Aber ob das jetzt da so schnell und mit wem passiert, wissen Sie, da würde ich jetzt nicht auf kurzfristige Dinge wetten.
Danke.
Vielen Dank. Wir nehmen die nächste Frage von Alexander Hübner, Thomson Reuters.
Ich würde meine Frage für nachher zurückstellen, weil die geht eher an Herrn Senn. Vielleicht, wenn noch jemand Käse will.
Also ich könnte noch, wenn es noch eine gibt, ich würde noch eine nehmen und ansonsten kann ich aber auch gerne die Kollegen das übergeben, die können das sowieso viel präziser.
Next one.
Die nächste Frage kommt von Kaspar Busse, Süddeutsche Zeitung.
Ja, Herr Käser, ich habe nur noch eine kurze Frage und zwar die Medizintechnik betreffend. Wenn Sie da an die Börse gehen, können Sie sich vorstellen, sich da auch von der Mehrheit zu trennen oder was ist da der Plan? Wie viel wollen Sie da zunächst mal an die Börse bringen? Danke.
Also weil ich eine Frage an Herrn Senn, aber weil er zuständig ist, aber wenn ich zuständig wäre für die Medizintechnik, würde ich sagen, wir werden die Gesundheitstechnik bei Siemens stärken und das machen wir typischerweise auch mit einer soliden Einflussnahme und das eigentlich schon, aber Herr Senn kann das viel besser als ich. Also herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Es tut mir wirklich leid, dass ich weg muss, aber es ist tatsächlich so, dass wir einen wichtigen Kunden sehen, der möglicherweise mit uns einen ganz großen Auftrag in der Kraftwerkstechnik vergibt. Und da sind die Aufträge ja nicht so, dass man sie nebenbei auf der Straße aufsammelt. Deshalb ist es tatsächlich wichtiger, dass ich mich darum kümmere. Herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank auch für die, glaube ich, insgesamt sehr faire Berichterstattung. Wir wissen, dass es nicht immer ganz einfach ist in Themen, wie die immer auch politisch oft geprägt sind, wie Russland. Insofern möchte ich mich auch für diese umsichtige Weise, mit der Sie da umgehen, aufrichtig bedanken. Damit übergebe ich das an die Kollegen. Vielen Dank und bis demnächst.
Dann bitte die nächste Frage.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Oliver Sachgau mit Bloomberg.
Schönen guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Eine, die an den für den Herr Käser war, die werde ich den Herrn Thomas fragen, eine andere für den Herr Sem. Herr Thomas, ein paar von Ihren Divisionen liegen noch unter den Gewinnmargen, die Sie für die Vision 2020 vorausgesetzt haben. Was für konkrete Pläne haben Sie, um diese Divisionen auf die Margen zu bringen? Die zweite Frage an Herrn Sem. Herr Sem, Sie haben jetzt die Felder und zeigt, wo die Healthineer sich weiterentwickeln will und wo sie sich weiterentwickeln wollen. Welche von diesen Bereichen, glauben Sie, können Sie selbst erreichen und in welchen Bereichen brauchen Sie da die Hilfe von Zukäufen? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Sachka. Lassen Sie mich gleich mit der Margenbänder-Diskussion beginnen. Also zunächst mal muss man verstehen, wie diese Margenbänder entstehen. Die werden nämlich aus den besten Wettbewerbern über den kompletten jeweiligen Marktzyklus ermittelt. Und das misst man natürlich nicht auf Quartalsebene, sondern eher in Geschäftsjahren und dann im Verlauf im Rahmen dieser Zyklen, die ja sehr spezifisch sind. Es gibt sehr kurzzyklische Geschäfte, wie der Name schon vermutet, bei den Short-Cycle-Business. Das, die wir im Portfolio haben. Es gibt auch welche, die über einen längeren Zeitraum laufen. Deshalb wäre es sehr vorschnell, an Einzelquartalen Schlussfolgerungen abzuleiten. Was wir aber sagen können, ist das, dass wir einmal im Jahr uns diese Margenbänder natürlich anschauen, dann kalibrieren an dem, was in den Branchen und in den besten Wettbewerbern in deren Performance passiert und uns auf jedes Jahr dann aufs Neue eine Meinung bilden, ob und inwieweit diese Margenbänder denn noch die historische Relevanz haben, gegebenenfalls es anzupassen. Ihre Frage bezieht sich wahrscheinlich auf die aktuelle Geschäftssituation. Da hatten wir ja schon in den Vorquartalen kommentiert, dass insbesondere die rohstoffnahen Industrien, also die Industrien, in denen Kunden von uns im rohstoffnahen Umfeld arbeiten, in einem sehr schwierigen Fahrwasser sind, um das mal salopp zu sagen. Es wäre naiv zu erwarten, dass das sich zu einer kurzfristigen Veränderung bringen lässt, auch wenn die PD jetzt im Auftragseingang mit 7% gewachsen ist. Wachsen die Bäume buchstäblich nicht in den Himmel. Typischerweise hat dann auch die Verumsatzung dieser Auftragseingänge einen Zeitversatz von 3 bis 4 Quartalen, sodass wir da jetzt nicht morgen mit einem völlig anderen Bild rechnen dürfen. Wir hatten Sie auch mehrfach schon darauf hingewiesen, dass die Branchenstrukturen, und Herr Käser hat es ja nochmal wiederholt, im ganzen Energieumfeld einschließlich der Öl- und Gasindustrien in einem hochkompetitiven und sich kontrahierenden Markt, insbesondere mit Blick auf die großen zentralen Energieerzeugungsanlagen im fossilen Umfeld befindet, sodass wir da auch also einem sehr herausfordernden Marktumfeld gegenüberstehen. Vergessen Sie aber auch nicht, dass wir in der ersten Jahreshälfte bei PG sehr erfolgreich waren und wie gesagt, wir nicht auf Einzelquartalsebene hier agieren, sondern das Gesamtbild im Auge behalten. Gleiches gilt für Energy Management. Auch wenn dieses Quartal jetzt nicht unseren Vorstellungen entsprochen hat, muss man doch sehen, dass die insgesamt vorliegende Entwicklungskurve, sowohl was das Volumen als auch die Profitabilität anbelangt, wir auf einem sehr guten Entwicklungspfad sind und wir sind alle überzeugt, einschließlich des EM-Managements, dass das vierte Quartal eine deutliche Verbesserung sowohl auf der Topline als auch auf der Bottomline mit sich bringen wird. Auf die ganzen herausragenden Divisionen, die wir schon diskutiert haben, beginnend bei der BT mit hoher Kontinuität, nicht nur Topline, auch Bottomline und insbesondere im Free Cash Flow hat Herr Käser ja schon hingewiesen, das Healthineers-Geschäft seit vielen, vielen Quartalen in führenden Positionen, vor allem im Imaging-Bereich, und wollen wir nicht vergessen, dass die Digital Factory wirklich eine herausragende Marktposition mit offensichtlichen Zuwachsen auch auf der Marktanteilsseite sich jetzt über einige Quartale ganz klar positioniert hat für die Führung in der Digitalisierung in dieser Branche. Wir haben also alle Gründe, auf das Portfolio stolz zu sein. Und die Margenbänder, die werden auf der Gesamtjahresebene in einem sehr, sehr anständigen Umfang erreicht werden. Gilt übrigens auch für die Siemens Financial Services.
Ja, ich darf dann zu Ihrer Frage bezüglich der Felder kommen und wie das organisch oder anorganisch zu erreichen ist. Vielleicht darf ich die Felder nochmal einordnen. Das sind, wenn Sie so wollen, keine Felder, die jetzt eine Akquisitionszielliste darstellen, sondern das sind Felder, die in einer zukünftigen Gesundheitslandschaft, die ja einem starken Wandel unterliegt, eine entscheidende Rolle spielen werden. Und wir werden uns in diese Felder hineinmigrieren. Das heißt, alles, was wir tun, unsere Strategie, unsere Investitionen, vor allem auch natürlich organisch, müssen in diese Felder einzahlen, um künftig auch noch eine führende Wettbewerbsposition zu haben. Im Übrigen, Startpunkt ist eine extrem starke Position. Und wir haben heute schon in all diesen Feldern Beiträge aus unserem Bestandsgeschäft, wenn Sie so wollen. Nehmen Sie das Thema Digital, Data und AI, also künstliche Intelligenz. Da gibt es eine Plattform, das was bei Siemens Mindsphere ist, ist bei Healthcare Teamplay. Das ist also eine Plattform, die agnostisch ist, die es dann auszubauen gilt. Also insofern ist das eher als Richtung zu verstehen und nicht nur im Sinne von Portfolioerweiterungen, sondern durch die Veränderungen, durch die stärkere Datendurchdringung auch in diesem Industriesektor oder Gesundheitssektor geht es darum, vor allen Dingen Fähigkeiten aufzubauen und neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und dafür sind diese fünf Felder die Leitlinien.
Die nächste Frage bitte.
Vielen Dank. Und die nächste Frage, die kommt von Alexander Hübner, Thomson Reuters.
So, jetzt, Herr Senn, vielen Dank fürs nochmal dran nehmen. Ich wollte nochmal zu Ihrem Börsengang fragen. Normalerweise, Sie hatten es ja schon erwähnt, man braucht eine Exit-Story, die hört sich so, was Sie jetzt sagen, relativ noch abstrakt an. Es gibt Leute, die sagen, eigentlich müsste man schon konkret was im Blick haben, um zu rechtfertigen, dass man irgendwie 6 bis 8 Milliarden Euro einsammelt. Würden Sie sagen, wir können damit rechnen, dass wir bis zum ersten Halbjahr genau wissen, was Sie mit dem Erlös aus dem Börsengang zukaufen wollen oder vielleicht schon zugekauft haben dann?
Ja, also ich fange nochmal an, das ganze Vorhaben auch Healthcare unabhängiger zu stellen und nunmehr mit einem sehr stringenten Plan an die Börse zu bringen, dient nicht nur dem alleinigen Zweck eines M&A-Vorhabens, sondern dient dem Zweck einer unternehmerischen Flexibilität, um agieren zu können, organisch wie auch inorganisch. Also schließt es nicht aus, ist aber nicht die alleinige Zielsetzung, sondern es ist ein hochattraktiver Markt, wo es zum Beispiel auch über ganz andere Bewertungen tagtäglich geht. Und da können Investoren dann natürlich teilhaben, direkt im Übrigen über ein Investment-Vehicle, wenn es denn dann am Markt ist, direkt Teilhabe an einem Markt, der hochattraktiv ist, der wächst, der auch in unserem Fall hochcash-generativ ist. Also da gibt es eine ganze Menge anderer Punkte, die für Investoren attraktiv sind. Die Equity-Story, die steht natürlich in den sozusagen groben Strukturen, aber auch in den Verfeinerungen. Lassen Sie mich die vielleicht nochmal sagen. Die Equity-Story beginnt erstmal mit einem hochattraktiven Portfolio, das wir heute schon haben, wo wir insbesondere in der Bildgebung eine führende Position haben, wenn Sie so wollen, undoubted Market Leader in den Großgeräten bei MR und CT, die dann ein sehr, sehr schönes Servicegeschäft haben, Recurring Revenues, hochmargig mit viel Cashflow. Also das ist schon mal eine gute Proposition, mit der man anfangen kann. Dann, wie ich gesagt habe, und das erklärt auch das Timing, gibt es eine ganze Menge an neuen Produkten und Plattformen, die jetzt in den Markt kommen. Und da schauen wir alle aufs Labordiagnostikgeschäft, wo wir natürlich alle konzidieren, dass wir in den letzten Jahren unter den Möglichkeiten blieben, aber jetzt nach vorne mit der neuen Plattform an diesem hochattraktiven Markt, denn das ist ein Wachstumsmarkt, der im Durchschnitt mit 5% oder über 5% wächst, partizipieren können mit einer Plattform, wo wir die ersten Kundenfeedbacks bereits haben, die hochmotivierend sind, und der Commercial Release von Atellica Solutions wird im September, Oktober sein, und dann beginnen die ersten Auftragseingänge. Natürlich wird das eine Reise über die nächsten Quartale, Jahre sein, aber das ist hochattraktiv. In die Proposition kann man sich also auch einkaufen mit einer neuen führenden Innovation in einem wachsenden Markt. Und dann, wenn dann einer kommt und sagt, aber es verändert sich ja viel nach vorne, dann wissen wir, was zu tun ist, nämlich der Ausbau der Fähigkeiten, um in diese fünf Felder auch hineinzuwachsen und hineinzuzahlen. Das heißt, die Equity-Story aus dieser Sicht und damit dann auch in den Finanzkennzahlen, die ja heute schon sehr stark sind und über eine solche Strategie auch weiter stark gehalten werden und vor allen Dingen künftiges weiteres Wachstum anstreben, ist erstmal eine sehr, sehr positive Proposition. Und dann schauen wir mal, was passiert. Denn ich hatte ja gerade gesagt, wenn der Reifegrad an Themen soweit ist, werden wir auch klar dem Markt sagen, wie die nächsten Schritte sind. Und das beinhaltet so Themen wie auch Kapitalstruktur. Und dann kann man über Dinge wie Proceeds nachdenken.
Okay, danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Angela Meyer, Manager Magazin.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich hätte auch noch zwei Fragen. Die eine wäre auch an Herrn Käser gewesen, aber ich glaube, Herr Thomas, die können Sie sicher genauso gut beantworten. Zum einen zum Thema Energy Management. Sie sagten, es liegt an einem ungünstigen Business Mix. Darunter kann ich mir jetzt leider nicht so viel vorstellen. Vielleicht können Sie das ein bisschen noch erläutern, was sich da genau dahinter verbirgt. Und die zweite Frage zum Thema Vertragsverlängerung von Herrn Käser beziehungsweise Altersgrenze. Die ist ja schon Ende 2015 auf 63 gesenkt worden. Damit erklärt sich das jetzt wohl auch, oder würde ich mal vermuten, können Sie mir vielleicht dann noch besser erklären, wieso es jetzt bis 2021 sozusagen der Vertrag läuft. Diese Altersgrenze, also diese Senkung, die hat der Vorstand vorgenommen. So habe ich mir das zumindest sagen lassen. Und Herr Thomas, Sie waren ja damals auch schon im Vorstand, deswegen die Frage, warum hat der Vorstand damals die Altersgrenze auf 63 gesenkt, die ja eigentlich immer und auch schon zu Zeiten von Heinrich von Pierer 65 war? Danke.
Ja, Frau Meyer, erstmal guten Morgen und vielen Dank für Ihre Fragen. Ich weiß nicht, wer Ihnen gesagt hat, dass der Vorstand die Altersgrenze entschieden hat. Das muss jedenfalls jemand gewesen sein, der es nicht richtig gesagt hat, weil allein der Aufsichtsrat über die Belange der Vorstände und deren Verträge entscheidet. Deshalb ist das nach meiner Kenntnislage gar nicht möglich, selbst wenn es der Vorstand wollen würde mit Konjunktiv.
Das steht in der Geschäftsordnung des Vorstands und die macht der Vorstand angeblich selber. Zumindest
nicht für den Vorstand, sondern für das Senior Management. Da sind wir vielleicht ein bisschen durcheinander. Ungeachtet dessen ist es so, dass jeden einzelvertraglichen Zusammenhang mit dem Vorstand der Aufsichtsrat und nur der Aufsichtsrat entscheidet. Deshalb müssen Sie bitte Verständnis dafür haben, dass ich dazu nichts sagen kann, auch nicht zur Willensbildung in dieser Sache. Ich kann Ihnen nur sagen, ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass wir eine Kontinuität dabei haben und ich hoffe, Sie stimmen mit mir darüber überein, dass die letzten 4 Jahre jetzt so erfolglos nicht waren, dass man das nicht mit dem gleichen Anstiegswinkel dann fortsetzen möchte. Insofern konzentriere ich oder wir uns, das darf ich für das Management-Team sagen, nicht nur im Vorstand jetzt darauf, was zu tun ist, damit das weiter erfolgreich bleibt. Und die eher, sorry to say, akademische Frage, wo die richtige Altersgrenze ist, die ist für mich jetzt erstmal pragmatisch für morgen eine, die sich nicht stellt. Wir wissen genau, was wir morgen, übermorgen und auch in den nächsten Jahren zu tun haben. Also insofern leider eine unbefriedigende Antwort für Sie. Aber an der Stelle ist Pragmatismus, glaube ich, auch für die Stakeholder, egal welcher Couleur, glaube ich, gefragt. Wir freuen uns, dass wir gut unterwegs sind und wir gedenken, das weiter zu bleiben. Zu Ihrer ersten Frage nach dem Business Mix bei Energy Management, Frau Meyer. Also was ist ein Business Mix? Wir haben den Begriff ja schon häufig gebraucht und das ist eine gute Gelegenheit für mich dann vielleicht auch nochmal zu präzisieren. Wir haben gerade im Energy Management Bereich ja sehr unterschiedliche Geschäftsarten und das drückt sich organisatorisch in Business Units aus. Bei uns, es beginnt bei dem beim Niederspannungsgeschäft, was eher ein Produktgeschäft ist, und endet am oberen Spektrum mit dem Lösungsgeschäft, was sich in großen Projekten über mehrere hundert Millionen Auftragsvolumen mit langer Abarbeitungszeit dann hinzieht. Und jedes dieser Geschäfte hat ein eigenes Profil, was die Ertragskraft anbelangt, die Economies of Scale. Also wenn man wächst, dann ist das im Produktgeschäft in der Regel so, dass man durch höhere Auslastung in den Fabriken dann auch ein höheres Margenniveau erreichen kann, nennt man Degressionseffekt. Wenn also das Produktgeschäft überproportional wächst, dann geht in der Regel die Marge auch ein bisschen überproportional für das Ganze nach oben. Ist es dagegen so, dass man in diesem sogenannten Lösungsgeschäft wächst, was eher niedermarschig ist, dann ist es so, dass die Marge tendenziell nach unten geht. Jetzt könnten Sie sich fragen, warum haben Sie denn solche Geschäfte überhaupt? dieses Lösungsgeschäft, ja, hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Man ist damit extrem nah am Kunden. Und der Kunde, der beauftragt eigentlich eine Sache, die nicht von der Stange ist. Und damit haben wir eine Chance, nicht nur diesen Auftrag zu bekommen, sondern auch zu verstehen, wie die Bedarfe dieses Kunden und auch der ganzen Branche manchmal sich in die Zukunft hinein entwickeln. Das ist so eine Art F&E-Vorhaben, das man gemeinsam durchläuft und damit eben auch den Markt noch besser kennenlernt. Wenn Sie so wollen, ist es dann auch eine Investition in die Zukunft. Und die macht man natürlich auch gerne, nimmt seine Ertragsabsichten im Augenblick dann etwas zurück, um in der Zukunft diese Ertragsstärke quasi dann noch weiter nach oben zu bringen. Und nach diesem Paradigma, nenne ich jetzt mal so, haben wir nicht nur das Energy Management, sondern alle unsere Geschäfte nach vorne entwickelt. In jedem Geschäft ist diese Vorleistungsstruktur ein bisschen anders. Beim einen ist es R&D, die Healthineers zum Beispiel sind mit sehr viel R&D-Aufkommen bisher sehr, sehr gut gefahren als Technologieführer. So ist es in der Digitalisierung, wo ich Ihnen vorhin berichtet habe, dass wir bewusst in Mindsphere investieren und auch 100 bis 200 Basispunkte an Margenqualität kurzfristig opfern, damit wir sehr schnell in diesen sich rasch entwickelnden Markt hinein Marktpositionen belegen können und nachhaltig die Ertragskraft dann stärken. Und es gibt für jedes einzelne Geschäft bei uns ein ökonomisches Rational, das sich anhand der 5 strategischen Imperative, die ich schon oft diskutiert habe, in Gesprächen miteinander dann abbildet und die wir ganz konsequent umsetzen. Deshalb also eine Momentanaufnahme über ein Quartal darf man an der Stelle nicht überbewerten, obwohl wir uns nicht gefreut haben.
Danke.
Gerne.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Georgina Brodhen, Reuters.
Hallo, guten Morgen. Die meisten von meinen Fragen sind schon beantwortet, beziehungsweise hätten von Joe Kayser beantwortet sein müssen. Es bleibt noch übrig, Herr Thomas, vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, wie das laufende Quartal jetzt läuft. Sie haben ja Ihre Jahresprognose bestätigt. Können Sie vielleicht ein bisschen Nuance geben, wie die verschiedenen Geschäfte im Moment laufen? Danke.
Ja, also wir berichten heute natürlich über das dritte Quartal und nicht über das vierte. Aber lassen Sie mich mal folgenden Versuch unternehmen, Ihnen ein bisschen das Sentiment im Markt zu beschreiben. Ich glaube, wir haben schon ausreichend diskutiert, dass das Power and Gas und Öl und Gas und Power Generation Umfeld von ganz intensivem Wettbewerb geprägt ist. Das sieht man ja nicht nur bei uns, sondern auch bei den Wettbewerbern, gegen die wir uns relativ gut, glaube ich, schlagen. Wir hatten auch schon diskutiert und das werden wir in Zukunft auch so handhaben, dass das ganze Windgeschäft sich artikuliert mit einem eigenen Marktauftritt. Letzte Woche ist das ja auch umfänglich geschehen. Da haben Sie und Ihre Kollegen dann natürlich auch Möglichkeiten, mit dem Management von Siemens Gamesa Renewable Energies direkt zu sprechen. Auch da, glaube ich, ist es fair zu sagen, dass es ein hochattraktiver Markt ist, der sich aber auch durch eine hohe Wettbewerbsintensität auszeichnet. Energy Management habe ich gerade schon durchdekliniert, würde ich jetzt nicht wiederholen wollen. Aber lassen Sie mich mal auf die sogenannten kurzzyklischen Geschäfte und auf das Software-Geschäft, also das PL-Geschäft innerhalb der Digital Factory eingehen, denn das ist das, was ja am stärksten auch von Impulsen, die aktuell relevant sind, geprägt ist. Und da kann ich Ihnen sagen, dass wir sehr zufrieden sind mit dem, was wir sehen. Das dritte Quartal war ja für uns sehr wachstumsstark. Wir haben ganz klar die Wettbewerber outperformed, sowohl in der Topline, also Marktanteile dazugewonnen, als auch in der Bottomline, wo wir ja vorhin auch Ihnen ein bisschen eine Brücke gebaut haben, wie denn die reported figures, was die Ertragskraft anbelangt, zu interpretieren sind. Wir haben dadurch die angekündigten Effekte aus der Akquisition von Mentor Graphics, wenn man die rausnimmt und die Restrukturierung rausnimmt, diese 30 Millionen Ertragsniveau von 20% erreicht. Dazu kommt dann die Vorleistung in Mainz, die wir bewusst beschleunigt haben, um schnell in diesem dynamischen Markt uns dann auch noch stärker zu etablieren, sodass wir eigentlich über 21% sprechen. Das ist eine unglaubliche Leistung, wenn ich das so sagen darf, denn es ist uns gelungen, das Wachstum auch in Marge zu konvertieren. Jetzt wird sicher so sein, dass gerade der Hauptträger dieses Momentums im dritten Quartal, nämlich China, nicht immer auf diesem hohen Niveau sich weiterentwickeln kann. Da spielt zum einen der Umstand eine Rolle, dass die Regierungsprogramme hier im dritten Quartal noch voll zum Tragen gekommen sind. Andererseits auch das Vorjahresquartal 3 nicht eins der stärksten war. Also wir nennen das Easy Comps, also eine relativ niedrige Hürde dargestellt hat, aber wir sind hier ganz klar weiter auf Wachstumskurs getrimmt und es gilt auch und insbesondere eben für das industrielle Softwaregeschäft, wo wir uns A mit Mentor Graphics, glaube ich, sehr erfolgreich verstärkt haben. Die ganzen Integrationsbemühungen sind auf vollen Touren und laufen exakt entlang der Linien, die wir uns in der Planung gegeben hatten. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, Wachstumszahlen, ich spreche jetzt über das Softwaregeschäft in der DF, die in Schlüsselmärkten wie China bei über 20% liegen, in USA zweistellig, im europäischen Raum im hohen einstelligen Bereich und auch in Deutschland, was ja schon eine sehr hohe Durchdringung hat, noch eine deutliche moderate Wachstumsrate aufzeigt, dann wird mir vor dem vierten Quartal kein bisschen bang. Insbesondere, weil auch der Lizenzanteil, der hochprofitabel ist in diesem Geschäft, sich sehr, sehr gut entwickelt hat mit über 20%. Daneben wurde schon von Herrn Käser erwähnt, dass wir mit der Gebäudetechnologie sehr viel Freude haben. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum das nicht so weitergehen soll. Und die Healthineers hat Herr Senn ja schon kommentiert, ein Geschäft, auf das wir wirklich mit sehr viel Freude seit vielen Quartalen blicken dürfen und lassen Sie uns nicht das Mobilitätsgeschäft vergessen. Auch das wurde schon gesagt, da sind wir nicht nur im Wachstum mit 15% Umsatzsteigerung im Quartal gut unterwegs, sondern wir haben auch natürlich eine sehr sichtbare, einen sehr guten Blick darauf, eine hohe Sichtbarkeit, wie sich die Abarbeitung der bestehenden Aufträge im nächsten Quartal, im vierten Quartal entwickeln wird. Da kann man sich auch darauf freuen, wenn ich das mal so sagen darf. Und vergessen Sie nicht, dass wir in der Branche auch Margenführer sind durch das breite Technologieportfolio. Das heißt, wir stehen da nicht auf einem Bein, sondern sehr, sehr etabliert in der Breite der Geschäftsmöglichkeiten, die wir ausbauen in Richtung Digitalisierung, nicht zuletzt durch die Akquisition von Hakon, die wir Ihnen in Q2 ja schon berichtet hatten. Ich hoffe, das gibt Ihnen ein bisschen Farbe in das Bild, auch ohne, dass ich Ihnen jetzt Zahlen genannt habe.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Michael Flämig, Börsenzeitung.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich nochmal dran nehmen. Ich ergänze die zwei Fragen, die ich vorhin schon angekündigt hatte. Erstens, Herr Thomas, Sie hatten weitere Kosten für Strukturanpassungen in einigen Divisionen angekündigt. Können Sie mal skizzieren, an welcher Gesamtdimension Sie denken? Ist klar, dass Sie es noch nicht runterbrechen können. Und zweitens, welchen Zeithorizont in der Verteilung sehen Sie? Wird es im vierten Quartal den Schwerpunkt geben oder verteilt sich das eher gleichmäßig über die kommenden Quartale? Die zweite Frage, und dazu die Ergänzung in G&D sind nach 9 Monaten nur 10,9% erreicht worden. Das vierte Quartal soll auch schwach werden. Da nehme ich an, wird man die 11% nicht erreichen. Power and Gas. Und ja, die zweite Frage an Herrn Senn. Der Herr Käser hatte an Sie verwiesen, was die das Halten der Mehrheit anbelangt. Bisher war die Aussage, man will die Mehrheit behalten. Wird man sie denn behalten und wird man sie auch mittelfristig behalten? Und dazu ergänzend, vielleicht können Sie uns ein bisschen schildern, welche Investoren wollen Sie eigentlich mit diesem IPO ansprechen? Welche Klasse von Investoren und an welche Listingsorte oder an welchen Listingsort denken Sie? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Flämig, für die interessanten Fragen, die Sie an uns beide gereicht haben. Lassen Sie mich mit Ihrem ersten Teil der Fragen an mich beginnen. Wie ist es mit den Kostenstrukturen? Gibt es natürlich die allgemeine und nicht neue Erkenntnis, dass wir uns mit den Märkten und dem Footprint mit unserem Footprint so entwickeln müssen, dass wir möglichst nah an den zukünftigen Wachstumsmärkten mit Profitabilitätspotenzial orientieren. Das gilt auch weiterhin. Was wir ganz klar sehen, und das überrascht Sie natürlich auch kein bisschen, ist, dass wir insbesondere in den rohstoffnahen Industrien und auch im Öl- und Gasumfeld und nicht zuletzt in der zentralen Energieerzeugungslandschaft strukturelle Themen vor der Brust haben, nicht nur wir, sondern die gesamten Branchen, die sich jetzt nicht mit einem Quartal und einmal abgewischt dann erledigen lassen. Da muss man natürlich sehr nahe dranbleiben und auch immer wieder neue Rahmenbedingungen, Prämissen überprüfen muss, mit denen man seinen vorherigen Plan unterlegt hatte, genau das tun wird. Es ist keine Rocket Science. Und daraus wird sich ergeben, dass wir in dem Rahmen, den wir gesetzt haben, Sie erinnern sich vielleicht, ich glaube, Sie haben mir sogar mal die Frage gestellt, was denn normaler Zustand an Restrukturierungsaufwand pro Jahr sei. Da hatten wir damals gesagt, so eine Größenordnung von 300 Millionen ist für ein Unternehmen unserer Größe durchaus normal, eben im Bestreben, sich kontinuierlich mit den Märkten und in die profitablen Zukunftsmärkte hinein zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass wir im laufenden Geschäftsjahr eher ein bisschen drüber liegen werden, was das Industrial Business anbelangt. Wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn wir die 300 Millionen schon einen Tick überschreiten würden. Dann kommt natürlich immer noch dazu, das, was man below the line, also unterhalb des Industrial Businesses tun muss. Insofern wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass das Geschäftsjahr 2017 eher als eins am oberen Ende oder drüber über dem avisierten Korridor liegen wird. Das heißt aber nicht, dass das dann in 2018 nicht auch noch viel zu tun gibt und nicht, weil wir das bis im Detail schon jetzt wüssten, sondern weil sich das einfach aus der Weiterentwicklung der Branchenstrukturen ergibt. Also heißt im Klartext, diese 300 Millionen als Daumenregel, die wird sich auch in 2018 und fortfolgende nicht ändern. Wenn ich mir jetzt die Schwerpunkte dabei anschaue, dann ist es natürlich so, dass wir völlig unterschiedliche Motivationslagen da haben. Bei der PD, das ist schon avisiert worden, es ist eine klare Branchenstrukturveränderung, über die wir auch gesprochen haben, wo wir dann auch die notwendigen Schritte eingeleitet haben und gegebenenfalls ergänzen werden. Wenn ich mir die Digital Factory, ich hatte ja vorhin schon zitiert, dass wir da auch einen Restrukturaufwand von 30 Millionen Q3 verbucht haben, anschaue, da geht es mehr um die Optimierung und um die perfekte Vorbereitung auf die zukünftige Entwicklung. Dazu gehört auch, dass nach Akquisitionen wie Mentor Graphics die Integration von solchen Restrukturierungsmaßnahmen begleitet werden muss, damit man die Synergien heben kann. Auch das ist kein Mondflug, sondern ich sage jetzt mal eine handwerkliche Umsetzung, was zu tun ist. Und dann gibt es eben auch kontinuierliche Themen, die as we go sich jeden Tag aufs Neue die Frage stellen, wo wir uns jeden Tag aufs Neue die Frage stellen, was ist denn zu tun, damit wir an den maximalen Wachstumsimpulsen auf der Welt von morgen und übermorgen teilnehmen können. Also das ist meine prospektive Größe. Deshalb nochmal zusammenfassend, gehen Sie davon aus, dass 2017 eher in der 350 Millionen Restrukturierungsliga landen wird, der Durchschnitt für die Jahre, die noch kommen werden, aber weiterhin der Daumenregel folgen wird, die wir kommuniziert hatten. Es gibt keinen Anlass für uns, das zu ändern. Ihre Frage nach der PG ist natürlich eine sehr relevante. Sie erinnern sich vielleicht an unser letztes Gespräch, auch da waren Sie der Fragensteller, der fragte, wie gilt es denn generell mit den Margenkorridoren, und wir haben gesagt, dass wir in der zweiten Jahreshälfte für das Gesamtjahr eher an der unteren Grenze des Margenkorridors uns orientieren müssen, ob der Rahmenbedingungen, nachdem das eins der Geschäfte ist, die eben längeren Zyklus haben, gehe ich fest davon aus, dass die Herausforderungen auch im 2018 nicht minder sein werden. Man muss sich dann natürlich gut überlegen, in welchem Zeitraum man welche Schritte dann angeht. Aber die Rahmenbedingungen werden da mit Sicherheit nicht leichter. Und es wäre völlig illusorisch zu glauben, dass sich die PG mit dem oberen Margenkorridor in einem der nächsten zwei Geschäftsjahre beschäftigen muss.
Aber wenn Sie die Nachfrage erlauben, im laufenden Geschäftsjahr wird man ja nicht am unteren Ende landen können, sondern unterhalb der 11%. Das war meine Frage, weil nach 9 Monaten sind es 10,9% und für das 4. Quartal sind negative Auswirkungen auf die Ergebnismarge angekündigt.
Ja genau, das hatte ich ja gesagt vorhin. Also wir erwarten, das ist unschwer erkennbar, wenn der Auftragseingang historisch dann strukturell zurückgegangen ist, dass dann der Umsatz nach einer gewissen Weile folgt. Sie wissen auch, das hat man sehr intensiv diskutiert, dass wir durch die Ägypten-Aufträge jetzt einen gewissen Peak erreicht hatten. ja dann ja nicht weg sein. Also es wird nicht so sein, dass die Ägypten-Aufträge voll abgearbeitet sind, aber der Peak ist erreicht. Also es wird abflachend sein am Ende des Tages. Mit diesem Volumensrückgang gegen Vorjahresquartal ist dann auch ein Margenrückgang verbunden. Das ist richtig. Und wir gehen davon aus, wie ich sagte, dass wir uns am unteren Ende des Margenkorridors orientieren. Das darf auch ein Tick drunter sein in der Sprache, die ich jetzt gewählt habe. Aber wir müssen darauf achten, dass wir den Wert des Geschäfts nach vorne im Auge behalten. Und wenn da schmerzliche Maßnahmen und Vorleistungen ergriffen werden müssen, dann mag schon sein, dass ein einzelnes Quartal dann auch mal unter der 11 steht oder vielleicht auch 2 oder 3, was aber nicht heißt, dass der Margenkorridor nicht die richtige Orientierung ist. Und ich habe vorhin auch ausgeführt, möchte ich nochmal betonen, dass diese Margenkorridore aus dem Wettbewerb abgeleitet sind. Das haben wir ja länglich schon diskutiert und das mehrfach, dass der gesamte Branche, insbesondere im großen Gasturbinenumfeld, unter vor sehr großen Herausforderungen steht. Wir stellen uns dem mit technologischen Innovationen auf die HL-Klasse, die ich vorhin auch adressiert hatte. Und deshalb muss man dieses Abwägen von Vorleistungen und Quartalsperformance natürlich schon im Kontext der zukünftigen Weiterentwicklung sehen. Also richtig ist, wir werden haben ein sehr schweres Quartal vor der Brust und auch ein sehr anspruchsvolles Geschäftsjahr 2018. Die Bemühungen laufen auf Hochtouren, das nachhaltig Richtige zu tun, und da werden strukturelle Eingriffe unvermeidbar sein.
Herzlichen Dank, Herr Thomas.
Sehr gerne, Herr Flemig. Michael?
Ja, guten Morgen, Herr Flemig. Auch von meiner Seite Ihre Fragen, die ja unmittelbar miteinander zusammenhängen. Mehrheit, Investoren und Standort. Ich fange immer wieder damit an zu sagen, dass es ein hochattraktives Geschäft ist. Im Übrigen heute schon, und da wir das wollen, dass es auch morgen hochattraktiv ist in einem Markt, der sich bewegt, haben wir diese klare Strategie ausgegeben. Und weil es ein hochattraktives Geschäft in einem hochattraktiven Markt ist, wollen wir natürlich auch daran partizipieren, haben Spaß daran. Und das ist das, was wir dann auch übersetzen mit wollen dann auch Einfluss haben. Insofern wird es in der Fachsprache ein Minority IPO sein. Man wird einen Teil an die Börse bringen mittels eines Initial Public Offerings. Und die genaue Bandbreite wird dann zu ermitteln sein. Natürlich muss man da mehrere Dinge miteinander in Beziehung setzen. Auf der einen Seite muss es von der Größe und von der Liquidität attraktiv genug sein, dass institutionelle Investoren, wenn sie so wollen, am Morgen auch aufstehen und Interesse dafür haben. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch schauen, das ist ja schon, sagen wir, eher einer der größeren Börsengänge, wenn sich einfach nur mal so eine Sum-of-the-Parts-Bewertung von Healthcare heute in den Modellen anschauen. Das heißt, da geht schon in absoluten Werten, würde da schon ein gewaltiger Block über die Bücher in den Markt gehen. Also über dieses Thema muss man, wenn man so will, eine Optimierung fahren. Das wird in den nächsten Wochen passieren, aber Grundprämisse natürlich Minority IPO, attraktiv für die Märkte, aber wir werden den Einfluss behalten, und zwar auch mittelfristig, weil es eben ein solches schönes Geschäft ist. Das leitet über zu Ihrer Frage, welche Investoren, ja genau die Investoren, die an einem solchen Geschäftsprofil Spaß haben, die sich damit auskennen, die davon partizipieren wollen und damit die Möglichkeit, und deswegen sagte ich vorhin, es ist auch nicht nur, wenn Sie so wollen, eine M&A-Maßnahme, sondern damit die Möglichkeit haben, direkt an einem solchen Profil zu partizipieren und weniger sich mit den Themen auseinandersetzen zu müssen, die Sie jetzt zum Beispiel in der ersten Frage an Ralf Thomas gerichtet haben, sondern direkt dann über die Themen der Gesundheitstechnik mit dem Management sprechen können und dieses dann in den Wettbewerbsvergleich stellen können. Und damit haben wir natürlich auch eine direkte Verantwortung des Managements mit höherer Accountability. Und wenn man das dann alles richtig macht, dann gibt es natürlich auch eine Wertsteigerung, die dann wiederum gut ist für den Siemens-Aktionär und damit auch für uns als Hauptaktionär. Und damit schließt sich die Standortfrage an, die natürlich im Moment noch nicht beantwortet ist. Auch da kommen wir dann in den Markt, wenn der Reifegrad dieses Themas gediehen ist. Der Startschuss für den IPO ist ja jetzt jetzt gefallen. Gleichwohl können Sie natürlich einige Parameter nennen, die meisten der Peer-Group-Unternehmen, also andere Medizintechnik-Unternehmen oder Anverwandte, mit denen man dann im Kapitalmarkt im Wettbewerb stünde, sind in den USA gelistet. Und weiterhin muss man sich natürlich auch fragen, wo bekommt man den besten Research und die beste Coverage auf die Aktie, damit natürlich, wenn Sie so wollen, das Market Making und die Liquidität für diese Aktie auch ausreichend ist. Nebenbei gibt es natürlich noch andere Themen, aber das sind so ein bisschen zumindest die Parameter, die wir Ihnen mitteilen können, und dann disclosen wir das, wenn wir soweit sind.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Herr Senn.
Danke, Herr. Wir haben jetzt noch Zeit für eine letzte Frage.
Vielen Dank. Und wir nehmen die Frage von Gerhard Hegmann, Die Welt.
Ja, schönen guten Morgen, hier, dass Sie mich drangenommen haben. Ich hätte eine Frage, die eigentlich an Herrn Keser zu adressieren wäre, aber vielleicht können Sie mir die auch beantworten. Der US-Kongress und Trump haben jüngst größere Sanktionen im Russland-Geschäft angekündigt. Wie weit ist könnte Siemens hier betroffen sein? Es gibt ja auch eine Diskussion in Europa, wie man darauf zu reagieren hat. Also was ist Ihr Worst Case im Russland-Geschäft? Und ja, das wäre die Kernfrage.
Ja, Herr Hegmann, das ist natürlich ein Themenbereich, den wir sehr intensiv und umfänglich nicht nur einmal diskutiert haben und auch weiter diskutieren werden. Herr Käser hat vorhin ja schon ausgeführt, dass das Russland-Geschäft für uns ja aus vielen Facetten besteht. Das eine Thema ist ja ausführlichst diskutiert worden, aber es gibt eben auch sehr viele gewachsene Kundenstrukturen, die sich in einem, ich sag mal, unbedenklichen Umfeld auch abspielen. Er hat auch darauf hingewiesen, dass wir uns größenordnungsmäßig in etwa mit 1 Milliarde Jahresumsatz in Russland mit russischen Kunden vor Ort beschäftigen, auch eine nicht unerhebliche Wertschöpfungstiefe im Land haben, also in Russland für Russland, und damit auch ein lokaler Spieler sind, der in diesem Sanktionsgefüge, wenn ich das mal so nennen darf, natürlich sehr differenziert betrachtet werden muss. Wir halten uns grundsätzlich natürlich an die Sanktionsschemata, die tatsächlich dann beschlossen worden sind, und nehmen das sehr ernst. Die Politik sind diejenigen, die da auf der Entscheiderseite sind, und wir halten uns daran, aber ich möchte an der Stelle auch nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir eben auch mit unserer langen Tradition im Land, für das Land, nehmen Sie das Servicegeschäft für bestehende Kundenbasis in den Krankenhäusern, uns sehr differenziert mit der Fragestellung beschäftigen müssen, was ist jetzt ein potenziell sanktionsbehaftetes Geschäft, wie viel Risiko besteht darin, wenn man dann ein nicht sanktionsbehaftetes Geschäft prima facie dann fortsetzt, und deshalb lässt sich das jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern mit der grundsätzlichen, festen, verbindlichen und zuverlässigen Aussage des Hauses, dass wir alle Sanktionen, die verhängt sind, auch sehr, sehr ernst nehmen und nicht im Traum dran denken, uns auf der Risikoseite aufzuhalten.
Können Sie denn mal eine Größenordnung, wenn Sie die 1 Milliarde Russland-Geschäft nehmen, was da potenziell sanktionsbehaftet sein könnte?
Das kann ich Ihnen deshalb nicht sagen, weil diese Milliarde nicht jedes Jahr mit der gleichen Geschäftsstruktur hinterlegt ist. Ja, Sie haben mal ein Jahr, wo Sie, nehmen Sie diesen Sapsan, in dem Jahr, als wir den Hochgeschwindigkeitszug da liefern durften, war das Geschäftsvolumen natürlich sehr stark von Mobility-Themen geprägt, die nach meinem Kenntnisstand auch weit entfernt sind, jetzt in irgendeiner Form unter diese politische Fragestellung gestellt zu werden. In einem anderen Jahr mögen die Geschäftsschwerpunkte ganz anders gelagert sein. Deshalb lässt sich das nicht in Prozenten ausdrücken, aber gehen Sie davon aus, dass ein Unternehmen, das so lange in diesem Markt tätig ist wie wir, vor Ort natürlich auch eine große installierte Basis hat und dass wir damit auch in Russland, für Russland mit Wertschöpfung vor Ort nicht unerheblich tätig sind.
Ich bedanke mich.
Sehr gerne, Herr Hegmann.
Ja, meine Damen und Herren, wir müssen die Telefonkonferenz aus zeitlichen Gründen nun schließen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse. Um 10 Uhr beginnt die Telefonkonferenz für Analysten mit Herrn Dr. Thomas und Herrn Senn. Sie können sie live im Internet verfolgen unter www.siemens.com/analystcall. Sie hören wieder von uns spätestens am 9. November zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal und des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2017 im Rahmen unserer Jahrespressekonferenz. Und Sie hören nicht nur von uns, wir sehen uns dann auch, so hoffe ich jedenfalls. Ich wünsche Ihnen heute nun einen angenehmen Tag und schöne Sommerferien, falls Sie sich die Zeit noch nicht genommen haben, und auf Wiederhören.